Hier ist die zweite Ausgabe der reinen Lehre, dem ultimativen Podcast für Techniken im sozialen und auch technischen Bereich. Genau. Ich bin Jochen Schumacher. Wir haben den 23. Januar 2015 und ich bin zu Gast in Büttgen im Kreis Neuss bei Düsseldorf. Zu einem Thema, das viele beschäftigt. Wir alle stehen ja hier und da mal in der Küche, die einen mehr, die anderen weniger. Und der Trieb zum Selbermachen greift ja auch in der Nahrungszubereitung um sich. Manchmal steht vor der Rührschüssel und kann es kaum fassen. Und einer von denen, die es nicht fassen konnten, ist der Thomas Schimmel. Und den begrüße ich ganz herzlich hier in der Rheinlehre. Hallo,
Hallo
Thomas.
Jochen. Hallo Jochen.
Ja, in der Rührschüssel gucken, du hast also kurz gesagt, um es vorwegzunehmen, einen Knethaken entwickelt für die KitchenAid. Das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Aber vielleicht mal vorne angefangen, was für ein Typ bist du denn so? Also du hast ja offensichtlich eine Affinität zu Technik. Wo und wie bist du groß geworden? Was ist so die Prägung, die Welt hier mitgegeben hat?
Ja, groß geworden, also geboren bin ich am 1961 in München. Ja. In der Jugend sind meine Eltern dann umgezogen nach Frankfurt. Da bin ich dann auch groß geworden.
Das hat dich wahrscheinlich vor dem bayerischen Dialekt bewahrt.
Das hat mich bewahrt. Also ich habe ihn zwischenzeitlich verloren. Ich konnte ihn eine Zeit lang noch in Frankfurt. Ja. In der Jugend in Frankfurt, damals in unserer Zeit war das ja so, dass wir alle mit den Motorrädern durch die Gegend gefahren sind und unsere jugendlichen Gruppen hatten. Und da ist auch so ein bisschen bei mir, sagen wir mal, der handwerkliche Instinkt gewachsen in dieser Zeit. Mhm. Was mich dann auch damals motiviert hat, eine Lehre bei der VDM zu machen, zum Werkzeugmacher. Und das ist wohl auch das, was ich heute so als Hobby immer noch nebenher betreibe. Ich habe zwischenzeitlich Physik studiert, arbeite jetzt mittlerweile bei einem großen IT-Unternehmen in der IT-Beratung, im Business Intelligence-Umfeld, bin aber immer noch, also handwerklich im Hobby sehr aktiv und habe das Thema hier entwickeln können. Das kam durch mein zweites Hobby, das ich habe. Also ich bin auch gerne in der Küche und benutze die Handwerkszeuge in der Küche, ja, und die Werkzeuge in der Küche und backe das Brot für mich und die Familie eben immer noch selber.
Bevor wir jetzt nochmal in die Küche rutschen, ja, also vom Handwerker zum Kopfarbeiter ist ja, da liegt ja ein ganzes Stück Menschwerdung dahinter. Und zwischendurch bricht dieses Handwerkliche immer durch. Also ich kenne das so aus eigenem Schicksal. Ich bin in einem Handwerksunternehmen groß geworden, also quasi durch die Werkstatt kriechend. Und mich verfolgt es immer wieder. Also wenn mein Hirn in der Nährlösung alleine nicht mehr weiter weiß, dann ist es irgendwie selbstreinigend, mal was mit den Händen zu tun und ein fertiges Ergebnis zu sehen. Wie erlebt sich das für dich?
Für mich ist es auf der einen Seite in gewisser Hinsicht ein bisschen eine Befreiung von einer Abhängigkeit, in der, ja, man steckt, dass man auch selber was verändern kann in, ja, der Werkstatt oder mit dem Handwerk, oder dass man Situationen, die von außen gegeben sind, verändern kann. Also in gewisser Hinsicht eine gewisse Art von Befreiung. Selbstständigkeit und Befreiung spielen hier eine große Rolle.
Ja, okay. Freiheit. Das ist aber ein großes Ziel, ne, was sich da in Edelstahl wieder ausdrückt. Finde ich gut. Also,
okay. Ja, vielleicht auch ein bisschen die Freiheit, sagen wir mal, die Freiheit zur Gestaltung an der Stelle.
Ja.
Wo stehen wir und wo können wir uns hinbewegen? Muss ich mich damit abfinden? Wir kommen jetzt gleich nochmal sehr wahrscheinlich dazu, ja, in welcher Situation ich mich da wiedergefunden habe. Aber muss ich das akzeptieren oder habe ich die Freiheit? Oder habe ich die Freiheit, meine Qualitätsansprüche umzusetzen? Und vielleicht nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für alle, die sich in dieser Situation wiederfinden und das ähnliche Gefühl haben. Ja. Also muss man es akzeptieren oder kann man es verändern? Das war so ein bisschen, ich denke, das ist auch für mich so ein bisschen in der Reflexion, warum habe ich das gemacht? Warum bin ich diesen weiten und vielleicht auch wirklich aufwendigen Weg gegangen? Und ja, vielleicht was ergibt sich dadurch oder was lässt sich dadurch erreichen oder damit, ja, erreichen?
Ja, ich sag mal, die Grundlagen, auf denen man seine gestalterische Tätigkeit auslebt, mal selbst zu suchen, anstatt sie sich von außen vorgeben zu lassen. Das ist, ne, das ist, glaube ich, das, was du vielleicht meinst, oder?
Ja, vom Konsumenten weg.
Ja.
Ja, vom Konsumenten zum Produzenten an der Stelle, aber schon ja. ein bisschen mit der Motivation nicht, dass wir sagen, ich möchte jetzt unbedingt ein Produzent sein, sondern ich möchte eher der sein, also die gestalterische Komponente selber übernehmen an der Stelle. Das, ja. das war die Motivation. Also lasse ich das so, suche ich jetzt auf dem Markt nach einer Alternative oder nein, gehe ich es an und verändere es. Also dieser Prozess, ja. der war ja auch lange. Das ist ja jetzt keine so eine ganz einfache Geschichte gewesen, was hier ja. umzusetzen war, sondern da gab es auch viele Rückschläge, da musste viel weiterentwickelt werden, da mussten viele Freunde und Unternehmen mit einbezogen werden, damit wir hier eine machbare Lösung auch umsetzen können. Und das, also wie ich vorhin sagte, ich hätte auch einfach mal vielleicht das für mich in der Werkstatt zusammenbasteln können und sagen, ist gut, damit finde ich mich ab. Aber dann, weiß nicht, die Motivation ging dann doch weiter, dass wir sagen wollten, nein, in dieser Gesellschaft, jetzt hört sich komisch an, aber in dieser Gesellschaft wollen wir vielleicht was zurücklassen und vielleicht wollen wir auch den Großen zeigen, dass das anders geht.
Das hört sich überhaupt nicht komisch an. Das ist, wofür existieren ja. wir auf dem Planeten? Wenn ich dafür.
Ja, gut, aber die Frage stellt sich immer wieder, ne? Ja. Was ist, wenn ich hier den, weiß ich nicht, einen kleinen Einzelkämpfer höre, der noch ein bisschen der Gesellschaft was zurücklassen möchte. Aber letztendlich war das, also ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich die Motivation gewesen, dass wir hier sagen wollten, also wir zeigen, dass es anders geht und wir lassen das eben auch, also wir lassen das zurück sozusagen.
Ja. Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat ja gesagt, die eigentliche Leistung waren die weit über 2000 Möglichkeiten, wie eine Glühbirne nicht funktioniert, herauszuarbeiten.
Ja.
Übrig bleibt
ja.
eigentlich dann so die Lösung.
Ja.
Also, so, das ist so eine Katharsis, die hast du, glaube ich, auch durchgemacht. Ne? Ja, aber da steigen wir vielleicht mal ein ins Thema. Und der Blick in die Rührschüssel mit der KitchenAid, die ja für viele ja auch so ein ersehntes Gerät in der Küche ist, für mich selber auch, ich habe auch eine. Und dann steht sie endlich da und man beginnt mit ihr zu arbeiten und dann erkennt man was. Was denn?
Also wir haben ja so ein bisschen das Thema des Zubehörs bei der KitchenAid. Also war erstmal so, ich habe durch das Brotbacken selber motiviert lange gesucht nach einer Maschine, die man in dem Umfeld einsetzen kann. Die muss stabil sein, die sollte möglichst nicht aus Kunststoff sein, damit sie sich nicht verbiegt, wenn sie den schweren Teig umrührt. Gibt ja verschiedene Teige, der eine macht Hefeteig, der andere macht Sauerteig, was eine recht klebrige Masse letztendlich ist, die da in dem Teig verrührt werden muss. Und macht man noch ein paar Zutaten rein, dann schmiert das da drin rum. Und das war nicht, also es war schon nicht ganz einfach, eine Maschine zu finden für den Haushaltsbereich, die nicht so viel Platz wegnimmt, vielleicht in der Küche auch nicht so sehr nach Maschine aussieht, ein bisschen ästhetisch vom Design rüberkommt und dann eben stabil genug ist. Mhm. Und die KitchenAid selber durch ihr Material, sie besteht ja aus Metall, ist recht fest, ist stabil, hat einen großen Teil dieser Wünsche erfüllt. Erstmal so, dass man sagen kann, das ist ein praktisches Instrument, die passt, die hat die Leistung, damit kann ich meinen schweren Sauerteig, Brotteig da jede Woche einmal kneten, das wird sie schaffen. Dann sieht sie eben auch wirklich hübsch und gut aus. Ich sage mal, das ist so ein bisschen das Hochwertige vom Design her, das hochwertige Werkzeug in der Küche, aber das Zubehör zum Teigrühren und zum vielleicht auch beim Kuchenbacken, zum Sahneschlagen und so, kommt jetzt nicht so ganz den Ansprüchen zurecht, die man eigentlich so hat dann als Verbraucher. Und bei mir anders wie als in vielen Familien, wo dann die Männer den Frauen die KitchenAid schenken, war es andersrum. Also meine Frau hat mir die KitchenAid geschenkt, damit ich endlich eine Maschine habe, mit der ich mich wohlfühle, wo ich nicht schimpfe jede Woche, Mensch, jetzt verbiegt sich hier wieder was und da klappt was nicht und das müssen wir ändern. Da stand dann die KitchenAid. Aber leider, und das war auch der Grund, warum ich sie mir nicht gekauft hatte, war das Knetzubehör. Also der originale Knethaken ist, ich weiß nicht, die Materialien hundertprozentig kann ich jetzt nicht sagen, aber es scheint ein Aluminiumguss zu sein, der mit einem keramischen oder Kunststoffüberzug überzogen ist. Und so richtig spülmaschinenfest ist das auch nicht. Und mit der Zeit lösten sich diese Kunststoffteile ab, fanden sich im Teig wieder oder lagen auf der Küche rum und also sah dann auch nicht mehr schön aus. Und da entstand so, also jetzt entweder alles wegschmeißen, austauschen oder wieder ins Geschäft gehen und fragen, tauschen Sie mir den Haken nochmal um oder wie alt ist denn jetzt die Maschine? Und da kam dann dieses kreative Selbermachen, so die Idee entstand dahin. Und es hat schon lange gedauert, der Haken ist ein recht komplexe Geometrie, wie kriege ich das an dem Bajonett der Maschine befestigt, wie kann man das herstellen, kann man da vielleicht mit einem anderen Material was gießen, wer könnte sowas umsetzen. Und so entstand die Idee des Herausfindens, ob man mit einer Drehmaschine, so wie ich es ja damals gelernt hatte, und einer Fräsmaschine die Geometrie, diese Aufnahme des Hakens derart nachbilden kann, dass wir einen Haken machen können, der wirklich aus reinem, sauberen Edelstahl besteht. Ja. Ohne Beschichtung, ohne Überzug, dass ich nichts mehr ablösen kann. Einem Material, das wir vielleicht dann auch mal prüfen lassen können, dass es lebensmitteltauglich ist und somit so ein, ja, so wie die KitchenAid eben auch ist, eine Maschine für die Langfristigkeit ein entsprechendes Werkzeug dazu produzieren können. Ich für mich habe dann mich unten an der Drehmaschine mal hingestellt, die ich mir dann zwischenzeitlich besorgt hatte. Ja?
Warte mal langsam. Wenn wir mal in die Lösung reingehen, also ich sag mal, Edelstahl ist ja jetzt erstmal auch so ein Material, was ja nicht so ganz einfach zu handhaben ist. Also ich meine, darauf muss man ja auch erstmal kommen und man muss damit umgehen können. Warum ist Edelstahl so geeignet? In den Anforderungen, die wir halt haben, in der Lebensmittelzubereitung, und wie geht man damit um? Also welche Herausforderungen stellt es in der Verarbeitung, wenn man es formen und gestalten möchte?
Also Edelstahl auf der einen Seite ist ja ein Material, so wie man die Metalle halt kennt, würden die jetzt oxidieren, wenn sie mit Flüssigkeiten in Verbindung kommen. Also ein Eisen rostet, das Aluminium bekommt in der Spülmaschine eine gewisse andere Farbe und reagiert mit den Reinigungsmitteln. Edelstahl ist hier, wie soll ich sagen, ein inertes Werkzeug. Das ist so, wie es ist und das bleibt so, wie es ist. Jetzt gibt es aber auch, und das kann man nicht so ganz pauschalisieren, dem Thema muss man sich dann auch nochmal widmen oder zuwenden, die unterschiedlichsten Edelstahllegierungen. Und hier muss man dann sehen, für welche Anforderungen brauche ich einen Edelstahl. Das bedeutet also nicht, dass alle Edelstahle jetzt nicht rosten. Oder das heißt auch nicht, dass alle Edelstahle glänzen. Es gibt matte Edelstahle, die dann wieder andere Legierungen nicht einlegiert haben, wo bestimmte Bestandteile später auch nicht raus diffundieren können aus dem Edelstahl. Also hier gibt es eine Menge Vorzüge und auch Nachteile in den Edelstahlen. Das Edelstahl, das ich mir ausgesucht habe, da gibt es einen Metallschlüssel, das ist ein dickes Buch, da stehen die Eigenschaften der Legierungen drin. Da muss man sich dann hinsetzen, sagen, was brauche ich, welche Eigenschaften soll er haben, wie soll er aussehen, also auch von der Oberfläche her, soll er glänzen, soll er matt sein und welche weiteren Eigenschaften, physikalische und chemische Eigenschaften soll er haben. Daraus ergibt sich dann die Wahl der Legierung. Und demnach hat man dann auch verschiedene Härten von dem Edelstahl, also verschiedene physikalische Charakteristiken, die da übrig bleiben. Und so hat sich hier ergeben, dass ich einen Edelstahl hier gefunden habe, der sich, sage ich mal, noch spannend bearbeiten lässt, also mit einer Drehmaschine, mit einer Fräsmaschine. Das haben wir deshalb ausgesucht oder habe ich deshalb ausgesucht, damit wir einen Haken produzieren können später, der nicht gegossen werden muss. Weil Gießen geht erst mit hohen Stückzahlen. Und ich wusste ja gar nicht, ob überhaupt sonst noch jemand in dieser Gesellschaft Interesse an diesem Haken hat. Ich wusste nur, dass ich ganz gerne einen Haken aus Edelstahl haben würde. Jetzt gießen, ich hatte zwischenzeitlich mit ein paar Gießereien gesprochen, ob man sowas auch gießen kann. Das war jetzt nicht so ganz einfach, weil er poliert werden muss. Und gießen wird immer erst interessant, wenn man wirklich sehr, sehr hohe Stückzahlen hat. Also da ist 1000 noch eine kleine Stückzahl.
Ja, lass uns mal Serienprodukt später noch ankleben. Jetzt sind wir ja gerade noch, du hast den Schmerz der Rührschüssel erfahren, verschwindest in deinem Keller, kramst in deinem alten Wissen, was du als Werkzeugmacher erlernt hast. Also diese Welt des Edelstahls, die du gerade entfaltet hast, die war mir überhaupt noch nicht so auf dem Radar. Also da kann man ja wahrscheinlich unendlich viel ganz richtig und ganz falsch machen, was man als Normalsterblicher nicht mitbekommt. Und jetzt triffst du so eine Auswahl. Also ich meine, im Keller, wenn man schon luxuriös ausgestattet ist, hat man halt einen Schraubstock, vielleicht eine Standbohrmaschine und dann hört es ja auf. Um sowas zu bearbeiten, brauchst du ja auch noch ein bisschen mehr, ne?
Ja, das hatte ich auch nicht gleich. Also sagen wir mal so, die Problematik oder die Herausforderung mit dem, ich sage jetzt mal, Kunststoffhaken, der da serienmäßig mitgeliefert wurde, und bis zur Überlegung, das Thema tatsächlich selber anzugehen, vergingen Jahre. Das ist nicht so, dass ich da mal 14 Tage drüber nachgedacht habe, sondern das war im Prinzip schon während meines Studiums oder als ich die KitchenAid damals geschenkt bekommen habe. Am Ende meines Studiums habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob es möglich sein könnte, eben diesen Bajonett zu machen. Jetzt ist die Frage, da braucht man eine Maschine zu, da braucht man eine Idee zu, da muss man ein bisschen zeichnen. Und so hatte sich das entwickelt. Und es dauerte auch ein bisschen, bis ich überhaupt die Möglichkeit hatte. Das hat sich ergeben über einen Freund, der mir geholfen hat, diese Maschinen zu besorgen, dass ich dann letztendlich hier im Keller eine Fräsmaschine aufbauen konnte und eine kleine Drehmaschine aufbauen konnte. Und dann habe ich auch noch ein Unternehmen gefunden, die mir ja unterschiedliche Edelstahlwerkzeuge zur Verfügung gestellt haben. Da habe ich dann den Stahl gekauft, einen matteren Stahl, einen glänzenderen Stahl. Dann haben wir die bearbeitet und so habe ich mich ja so ein bisschen an das Thema rangelernt selber, um zu gucken, wie es geht. Und meine Frau sagt heute, und dann ist er unten im Keller verschwunden übers Wochenende, und nach dem Wochenende kam er hoch und hat den Haken in der Hand gehabt. Und dann fing so an, dass wir gesagt, oder wir beide uns überlegt haben, komm, mit dem Haken, da lassen wir was zurück, das verfolgen wir mal weiter.
Okay. Wenn man sich den Bajonettverschluss also versuchen wir ihn mal akustisch zu beschreiben. Also es ist im Grunde eine Bohrung, wo die Maschine halt einen zylindrischen Zapfen, da wird er angeflanscht und ja, das ist das, was man Bajonettverschluss nennt. An der Seite dieses Zapfens ist halt nochmal ein kleiner Zapfen, gegen den halt eine Feder drückt, die an der Maschine ist. So, und jetzt, wenn man ihn einsetzt, drückt man den Knethaken hoch gegen den Kopf der Maschine, gegen den Schwenkarm der Maschine, dreht ihn halt gegen den Uhrzeigersinn, lässt es wieder los und die Feder arretiert den Knethaken dann im Grunde, oder gibt ja auch noch anderes Zubehör. So, jetzt ist das, wenn ich mir das von der Form so ansehe, ja etwas, was von außen nicht so ganz einfach zu verarbeiten ist. Ne? Also man muss ja aus mehreren Achsen heraus halt spannend in das Material eingreifen.
Ja. Und das war ja im Prinzip auch dieser Prozess, über den ich mehrere Jahre lang nachgedacht habe, geht das überhaupt?
Ja.
Also kriege ich diese Form, dieser seitliche Stift, die später dann den Haken fixiert, damit er nicht nach unten fällt, und die den Haken dann zur Seite dreht mit den Widerständen, die durch den Teig und der mechanischen Rotation da drin entsteht wird, kriegt man das überhaupt mit einem Fräser und einer Drehmaschine innerhalb dieses runden Zapfens da umgesetzt? Und das war im Prinzip der Knackpunkt. Also ich habe das dann auch erstmal alles gezeichnet und habe mir angeguckt, wo geht der Fräser rein, in welche Richtung, wie spannt man das am besten an der Stelle, wie kann man das bearbeiten, dass das Werkzeug nicht kaputt geht. Also all diese Themen, das habe ich dann so experimental, physikalisch unten in der Werkstatt erarbeitet und letztendlich umsetzen können. Und damit war ja dann auch so im Prinzip zumindest mal die mechanische Nuss geknackt, das feststand, dass es geht.
Also die Verbindung zur Maschine war eigentlich so der Knackpunkt. Alles andere, so der eigentliche Knirrtaken selber, wahrscheinlich relativ Kinderkram. Ne? Also eigentlich musste man doch nur die Form des Originals in etwa kopieren, oder?
Ja, in etwa, aber du musst es ja auch erstmal umsetzen. Der andere Haken ist ja gegossen. Den Haken, den du gerade in der Hand hältst, du siehst ja, da ist jetzt hier noch eine Scheibe, damit der Haken, der Sauerteig jetzt nicht von unten hier an dem Haken hochwandert und in das Bajonett krabbeln kann und dann dort die Welle verschmiert. Dann haben wir den unteren Teil, wo der eigentliche Haken an diesem Bajonettverschluss nochmal fest ist. Also wir haben uns hier schon recht stringent an die Formen des Originalhakens gehalten, weil er ja auch so eine exzentrische Bewegung macht und wir an der Maschine nichts zerstören möchten. Aber das Umsetzen dieser komplexen Form, das war schon eine Herausforderung. Also da muss eine große Scheibe gedreht werden, die muss dann später angebracht werden.
Ja.
Die wird dann da nochmal verschweißt. Das soll ja optisch dann auch so aussehen, dass es nicht wie ein herkömmliches Werkzeug aussieht, sondern hier handelt es sich ja um ein feines Küchengerät letztendlich, das man an der Maschine anbringen möchte. Also das waren schon eher also das waren schon eher die Herausforderungen. Letztendlich, wie kriegen wir diese Form und diese, den Bajonettverschluss, die Scheibe und die Form des Hakens mit nochmal einer ganz speziellen Geometrie, wie kriegt man das umgesetzt? Mhm. Eher das, also das war schon auch berechtigt, dass ich da wirklich eine Zeit lang drüber nachgedacht habe. Also nicht sofort, dass man das in die Hand nimmt und sagt, klar, das kann ich bauen. Und ich meine auch, also im Moment, so wie es aussieht aus Edelstahl, bin ich auch der Einzige, der sich diesem Thema gestellt hat, um das tatsächlich hinterher umzusetzen und zu bauen.
Also ich meine, im Grunde, du coacht mich gerade dabei, mich in dieses Produkt reinzufühlen. Ja. Ich wusste zum Beispiel überhaupt noch nicht, dass diese Scheibe dazu da ist, halt die Maschine vor dem Rührgut quasi zu verteidigen.
Ja.
Habe ich mir noch nie einen Kopf drüber gemacht. Und drunter ist jetzt nochmal, im Grunde nochmal ein Zylinder mit einer Einkerbung, die sieht so halsartig aus, oder wie beschreibt man es?
Das war ursprünglich mal zylindrisch, aber der Haken hat natürlich, dass er aus einem anderen Material ist, noch eine gewisse Masse jetzt bekommen. Der wird halt recht schwer und wir haben versucht, an der Stelle Gewicht zu sparen. Und deswegen hat er nochmal hier, deshalb hat er sowas wie einen kleinen Hals an der Stelle bekommen. Ja. Und noch tiefer braucht er aber eine recht große Fläche, um den Haken festzuschweißen. Deswegen konnten wir das nicht so klein fortführen, sondern mussten hier nochmal eine größere Fläche machen. Und jetzt hat er wie so eine kleine konkave Form, mit der wir jetzt ja auch so ein bisschen uns etablieren möchten. Das ist so ein bisschen das Spezielle an dem Haken, diese konkave Form, dass er auf der einen Seite eine große Fläche hat, um den Haken stabil festzuschweißen, auf der anderen Seite über die Länge her nicht zylindrisch ist, um das Gewicht zu sparen. Letztendlich sind das nur ein paar Gramm, aber wir haben an der Stelle wirklich dann auch umsetzen möchten, ihn so leicht wie möglich zu machen.
Ja, ich meine, im Vergleich zum Originalhaken fühlt sich das halt an wie für immer. Das, also da hat man keine Sorgen mehr, ob das Ding jetzt hält oder nicht. Ne? Wogleich diese Schweißstelle zwischen dem eigentlichen Haken und diesem geheizten Zylinder, da ist ja wahrscheinlich der größte Kraftansatz drauf. Also wenn ich ein schweres Rührgut habe, das ist so die Stelle, die wahrscheinlich den höchsten Druck abkriegt.
Ne? Ja. Ja, deshalb möglichst eine lange Fläche, um da eine große Schweißnaht hinzumachen. Wobei rein von den Materialien und den physikalischen, mechanischen Eigenschaften des Edelstahls wird alles an der Maschine passieren, aber der Haken wird sich nicht deformieren.
Nee, das sicher. Ja. Also da, wie gesagt, da ist man sorgenfrei. Ja. Also das Original macht an der Stelle Kopfschmerzen. Ne? Da kann man, also spätestens wenn man den mal in der Hand hatte, hat man mit dem Original seine Sorgen.
Ja, also ich habe ja natürlich jetzt mittlerweile mich mit vielen Leuten unterhalten über die Eigenschaften des Originalhakens und ich habe auch schon von jetzt zum Beispiel unserem Nachbarn gehört, der mir gesagt hat, dass ihm so ein Haken mal abgebrochen ist, der Originale. Jetzt weiß ich natürlich nicht ganz genau, wie der Teig ausgesehen haben muss, dass der Haken abbricht. Der war vielleicht sehr trocken oder vielleicht hat er da was experimentiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Haken nicht abbrechen wird. Also schon allein, das ist halt Vollmaterial, da ist nichts gegossen. Da wird nichts passieren.
Wenn man da Beton mit rührt, das wird der auch überleben.
Ja, die Maschine sehr wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, der Haken schon, ja.
Okay. Ja. So, und jetzt, ich sag mal, also du hast ja jetzt im Keller dann ein recht umfangreiches Werkzeug dir angeschafft. Wir haben vorhin mal einen Blick drauf geworfen. Das ist halt zum einen eine Drehmaschine. Die hat jetzt schon lange nicht mehr jeder so stehen. Und ich meine, der Wunsch kommt ja auch nur hoch, wenn man solche Probleme für sich entdeckt. Und das zweite war noch für eine Maschine.
Eine Fräsmaschine.
Ja, also. Genau, um da halt die.
Wobei, da stehen ja noch mehr Maschinen, aber das sind die beiden, die ich jetzt gebraucht hatte
für dieses
Projekt. Ja. Sagen wir mal, es war so ein bisschen so, als ich damals in der Lehre war, wir hatten da große Maschinen stehen, mit der man also große Materialien spannen konnte. Und irgendwann noch am Ende meiner Lehrzeit kam also von einem deutschen Unternehmen so eine kleine, das war jetzt keine Uhrmacher-Drehmaschine, aber so ein richtig feines Stück.
Ja.
Also die ist so ähnlich wie meine, die da unten steht. Und ich weiß nicht ganz genau, wie sich das ergeben hatte. Entweder hatte ich damals an meiner Kreidler einen Kolbenfresser oder ich wollte irgendwas am Getriebe verändern. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich habe damals noch gedacht, vielleicht schaffst du es irgendwann mal, wie soll ich sagen, als Jugendlicher, so viel Geld zu haben, um dir diese Maschine mal leisten zu können. Also ich habe mich damals mit meinen 17 Jahren in diese Maschine damals verliebt. Mhm. So ein bisschen. Und auch so, jetzt als ich die Problematik mit dem Haken sah, war es im Prinzip so, mit der Maschine könntest du dieses Problem hier lösen.
Ja.
Also es war ein berechtigter Wunsch, den ich so eine Zeit lang mit mir rumgetragen habe, vielleicht doch nochmal so eine Maschine im Keller zu haben. Ja. Also ich finde eigentlich, eine Drehmaschine braucht jeder. Wer damit umgehen kann, der muss sie einfach haben, weil das ist ein großes Stück an Freiheit.
Ja, ja.
Es gibt immer wieder Probleme, wo man sich denkt, wie kannst du das umsetzen, ob ich beim Segeln bin und vielleicht da einen Tampen anders führen möchte oder sonst irgendwie. Für alle runden Sachen braucht man eine Drehmaschine. Ja. Da fällt mir immer was zu ein, eine Drehmaschine zu machen. Und so war das eben, so ergab sich das mit dem Haken. Ja?
Ja.
Und die Fräsmaschine, die musste her, um diesen Bajonett da rein zu formen, ja? Also um diese Führung der Aufnahme da zu gestalten.
Okay. Ja, diese beiden Maschinen, da ist ja auch noch so eine Anekdote hinter, wie die überhaupt den Weg in deinen Keller gefunden haben, ne? Die kannst du vielleicht an der Stelle auch nochmal platzieren.
Ja, das ist mein Freund, der Thomas Kollrepp, der im Prinzip diesen Maschinenhandel damals betrieben hat. Der hat ein Unternehmen in China gekauft oder mit denen gemeinsam den Vertrieb von Werkstatteinrichtungen gemacht. Und ich hatte... Also man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit, sich eine Maschine in den Keller zu stellen. Da braucht man Raum im Keller. Die entsprechenden Prioritäten in der Familie müssen auch gesetzt werden, dass man einen ganzen Raum im Keller bekommt, um da Maschinen einzurichten. Und bisher in meinen bisherigen Wohnmöglichkeiten hatte ich nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Drehmaschine oder eine Fräsmaschine irgendwo zu positionieren. Da hätte ich jetzt wieder eine Halle mieten müssen. Ich meine, das waren auch Gedanken, die ich hatte. Machen wir das? Ich habe auch Unternehmen gesucht, dass ich vielleicht gar keine Maschine brauche, aber es hat mir keiner jetzt gesagt, okay, ich mache das für dich oder wir sind in der Lage von unseren Maschinen her das zu machen. Also musste ich selber ans Werk gehen. Und so hatte ich mit meinem Freund gesprochen, ihn gebeten, ob er mir vielleicht mal da so zwei von seinen Maschinen, die ich mir ausgesucht hatte, zurückstellen kann. Und das hat er dann auch gemacht. Er hatte zwischenzeitlich dann sein Unternehmen verkauft. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mir in Frankreich noch bei einem Europa-Importeur diese Maschinen zu holen. Dann habe ich mir einen Hänger geholt hier in Neuss. Dann bin ich mal schnell ein bisschen südlich von Paris gefahren und habe mir dann diese beiden Maschinen geholt. Die dann auch noch zwei Tage hier draußen vor der Tür standen, weil ich dachte, die kannst du mal eben runtertragen in den Keller.
Okay.
Und das, meine Freunde haben dann abgebrochen, haben gesagt, das geht nicht. Die sind ja schwerer als ein Klavier, diese Maschinen da.
Ja,
ich habe da gar nicht dran gedacht. Ja, also ich habe die mal eben geholt. Die haben die mit dem Gabelstapler auf den Anhänger geladen. Und dann bin ich hier angekommen und dachte ich, Mensch, wie kriegst du denn die Dinger jetzt da von dem Hänger runter? Ah. Also so ging schon alles los. Ich habe dann noch ein Unternehmen geholt, die so Schwertransporte machen. Und die Herren kamen dann an zu viert und haben dann diese Maschinen unten in den Keller geräumt. So, und dann... Das war so die erste Herausforderung, womit man gar nicht rechnet. Das hatte ich gar nicht geplant. Ja, und dann ging es los. Ne? Und dann habe ich die Werkstatt gebaut, die entsprechenden Untergestelle darunter gesetzt, um diese Maschinen jetzt, die mir also wirklich freundlicherweise mein Freund aus Frankfurt da mitgeholfen hat, zu organisieren, um das dann unten umzusetzen.
Okay, Wahnsinn. Ja, das ist schon auch gut, wenn man dann eine Familie hat, die einen gewähren lässt, ne? Wenn nicht gar unterstützt.
Ja, also das war natürlich auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, ob man dachte, das wird eine temporäre Sache, das verschwindet eh alles bald wieder. Ne? Jetzt so lass mal gewähren, bevor es Streit gibt, lass den Thomas mal machen. Aber ich glaube, die Familie hat schon auch gemerkt, dass es mir viel gibt, wenn ich das machen kann. Also wenn ich diese Freiheit und diese Kreativität, also die Freiheit habe und die Kreativität an der Stelle ausleben kann. Mhm. Ich meine, da war schon auch sehr viel Rücksicht dabei, dass man mich gewähren ließ an der Stelle.
Okay, ja. So, jetzt hast du ja wahrscheinlich mit dem Entwickeln dieses Prototypen ja auch eine Menge Testerei in der Rührschüssel verbunden und dann hat sich irgendwann mal so der Punkt ergeben, das Ding tut jetzt, was es soll. Funktioniert, ist okay. Und jetzt gibt es ja noch einen Weg, der von diesem Prototypen hin zu einem Know-how führt, um das Ganze in eine Serienproduktion zu überführen. Das hast du ja vorher so auch noch nie gemacht. Ne? Also ich muss ja im Grunde einem Produzenten Pläne an die Hand geben, Spezifikationen, die ihn in die Lage versetzen, so ein Ding zu einem Preis zu produzieren, der am Ende das Ganze auch wirtschaftlich rechtfertigt.
Das war eine große Frage, stand von Anfang auch alles nicht fest und war im Prinzip dann die zweite Herausforderung. Mhm. Jetzt die Frage, warum Serienproduktion überhaupt?
Ja, genau, warum überhaupt?
Warum überhaupt? Und es war ja damals so, als ich erkannt hatte, dass der Haken jetzt, der Originalhaken nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, oder sagen wir mal eine kleine Schwachstelle an dieser KitchenAid für mich entdeckt hatte, habe ich so ein bisschen angefangen zu recherchieren im Internet. Ich habe gesucht und dann Händler gesucht, dann habe ich bei KitchenAid angerufen, habt ihr nicht den Haken vielleicht in so einer Premium-Version aus Edelstahl oder einem anderen Material? Und zu der Zeit war ich auch viel in Amerika beruflich, bin ich dort durch die Geschäfte gelaufen, habe gedacht, vielleicht gibt's da mehr, die KitchenAid kommt ja irgendwie aus Amerika, vielleicht haben die da besseres Zubehör. Und letztendlich habe ich ein bisschen Amazon recherchiert und habe einen Knethaken gefunden, der sah aus, als ob er aus Edelstahl ist. Mhm. Der war poliert, der sah schön aus. Und dann habe ich den Händler angerufen. Das war die Firma Duwe, die sitzt in der Nähe von Hamburg. Und dann habe ich dort mal gefragt, ich habe viele angerufen, aber das waren die einzigen, die sich zu dem Thema mit mir auseinandergesetzt haben.
Ja.
Dann habe ich den Herrn Hölge kennengelernt von der Firma, der mir gesagt hat, Herr Schimmel, den Haken, den ich da im Internet habe, der ist aus Aluminium, den können Sie in Europa nicht verkaufen und der wird Ihnen auch keinen Spaß machen. Der rostet sofort, wenn er die Spülmaschine sieht, wird er schon braun, wenn er Sauerteig sieht, wird er auch schon braun, den können Sie nicht verwenden. Das ist ein äußerst schwieriges Thema, das Thema Edelstahlhaken für die KitchenAid. Ich habe schon gezeichnet, ich habe schon ausprobiert, ich kann Ihnen keinen anbieten. Ich habe schon mit KitchenAid gesprochen, da funktioniert auch irgendwie nicht. Das ist ein großer, großer Laden, die verkaufen ihre Haken, aber da ist an Innovationen wird da nicht gedacht. In dem Gespräch habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, okay, wenn Sie mir jetzt keinen verkaufen können, dann mache ich mir einen selbst. So ein Haken, ne? So entstand das ja dann.
Und dann wird man ausgelacht.
Ne? Dann hat er ein bisschen gelacht und hat er gesagt, Herr Schimmel, aber wenn Sie sich einen machen, machen Sie sich nicht ein, machen Sie 1.000.
Ja.
Ich brauche 1.000. Und so fing das an. Also deswegen kam ich dann auch so ein bisschen zu der Motivation, habe ich gedacht, okay, dann mache ich das vielleicht doch mit der Drehmaschine. Das kostet ja auch erstmal wieder was. Aber vielleicht können wir ja was machen, dass ich ein bisschen von dem, was ich hier alles jetzt investiere, zurückkriege. Also wenn die Firma Duwe tatsächlich mal 1.000 Haken im Regal stehen hätte, boah, also dann wäre es ja vielleicht doch so, dass ich was verdienen kann. Und so kommen wir jetzt zu deiner Frage zurück mit der Serienproduktion. Mhm. Ich meine, der Haken, man kann schnell mal was produzieren in Serie, aber der Spagat, es letztendlich zu einem Preis zu produzieren, an dem jeder noch ein bisschen was verdient, das war die Herausforderung. Also man umgesetzt bekommt man das. Der erste Haken, den ich hier unten gemacht habe, wenn ich zusammenzähle, wie viele Stunden ich an dem Haken gearbeitet habe, dann müsste der also ein paar hundert Euro kosten. Und ich hatte aber schon irgendwie ein Limit, wenn jemand, was kostet eine KitchenAid-Maschine, so zwischen 400 und 600 Euro, dann darf ja so ein Haken nicht 300 Euro kosten. Also mussten wir jetzt ein Ziel erreichen, den Haken zu produzieren, nachhaltig zu produzieren. Also ich möchte ja auch nicht, dass dann, weiß ich nicht, chinesische Kinder da so einen Haken produzieren, sondern dass wir eine Möglichkeit finden, den Haken zu produzieren, dass wir alle ein gutes Gewissen haben, aber im Preis auch noch ein Niveau erreichen, dass wir ihn auch vermarkten können. Und so ging es dann los. Dann habe ich ein Ingenieurbüro ein bisschen ausgeschrieben, habe mich mit Freunden unterhalten und dann ein Freund, der früher mal bei Ford gearbeitet hat, hat mir einen Tipp gegeben zu einem Zulieferer und so hat sich der Kreis geschlossen. Dann haben wir Zeichnungen gemacht, dann haben wir evaluiert, wie man ihn herstellen kann. Was machen wir mit der Scheibe? Wo machen wir eine Schweißnaht? Wie können wir es effizient gestalten? Wie können wir den Haken biegen? Der muss ja sehr genau sein. Der darf ja nicht einfach mit der Hand gebogen werden. Da sind sehr kleine Toleranzen. Im Bajonett selber in dem Durchmesser sind sehr feine Toleranzen gefordert. Wir müssen ja, wenn wir den Haken verschicken und der Benutzer ihn später an die Welle montiert, das muss ja auch passen. Also da ist eine sehr, sehr dichte Qualitätskontrolle noch notwendig. Und das alles für einen Haken, wo wir uns ein Ziel vorgenommen hatten, dass wir ihn, sagen wir mal, zwischen 60 und 70 Euro verkaufen möchten. Und das ist dann schon ein äußerst knapper Spagat. Dann muss er verpackt werden, dann muss eine Qualitätskontrolle gemacht werden, dann müssen Kartons gestaltet werden. Also der Weg, der war schon aufwendig. Und das war schon auch, das war schon nochmal eine ganze Menge an Moderation notwendig, um den Haken letztendlich verpackt dann irgendwann mal versenden zu können.
Wie Also worauf ich jetzt gerade so hinaus will, also es ist ja eigentlich eine Menge weiches Wissen, was man da so sammelt auf diesem Weg. Also auf Gelände, von dem man vorher nicht geahnt hat, dass es existiert. Und man kann ja jetzt einfach sagen, dich kenne ich, dir vertraue ich, du machst es jetzt. Und dann hat der das weiche Wissen. Oder man versucht es halt so anzulegen, dass man dieses ganze Wissen versammelt, um halt daran, also quasi wie eine Ausschreibung, halt immer die Erfüllungsunternehmen halt zu finden, die das Ganze dann umsetzen und dass man es im Zweifel halt auch wieder transportieren kann. Also wo der Aufwand natürlich sehr stark auf Dokumentieren liegt. Wie hast du so ein Extrem gewählt, das andere oder irgendwie einen Mittelweg daraus? Also wie ist das praktisch gelaufen?
Ich habe also jetzt an der Stelle, was die Umsetzung angeht, für mich versucht, so viel wie möglich loszulassen, ja, wenn es möglich war. Jetzt beim Loslassen lässt man ja auch sehr viele Freiheitsgrade los, ja, also für alle, die dich unterstützen in so einem Projekt. Und ich habe dann schon erkannt, also ich bin ja limitiert, also ich habe ja, sagen wir, nur ein ganz gewisses Budget zur Verfügung gehabt, um dieses Projekt umsetzen zu können. Ja. Wenn wir jetzt sagen, da muss ein Karton gemacht werden, der muss geschnitten werden, in den Karton kommt eine Aufnahme rein, dass der Haken da stabil drin steht, dann muss ein Emblem da drauf gedruckt werden, da muss ein Designer dran, der das entsprechend macht, dann muss man sich überlegen, wie sieht denn so ein Logo aus für eine Firma, die einen Knethaken herstellt für die KitchenAid, welche Farbe soll das haben, welches Logo soll dahin, das sind so viele Dinge, die dann auf einmal kommen, an die man am Anfang gar nicht gedacht hat, dann soll das ein eingetragenes Markenzeichen sein, wie sieht das überhaupt mit den Patentrechten aus, das müssen wir auch nochmal nachschauen, also insofern, je tiefer ich in dieses Projekt eingestiegen bin, umso herausfordernden wurden die monetären Anforderungen an mich, weil jedes Kleinprojekt an diesem Haken, ob das jetzt die Schweißnaht ist, ob das die Scheibe ist, ob das der Karton ist oder ob das eine andere Beratungsleistung war, die hier eingeflossen ist, je tiefer wir eingestiegen sind, umso teurer wurde der Haken. Also im Vorfeld für mich.
Es ist ja nicht nur Geld, es ist ja auch Zeit. Also du hast das Ganze ja neben einem Fulltime, ja, eigentlich Managerjob gemacht, der dich ja auch mehr als 8 Stunden am Tag fordert und zwar auch noch zu den komischsten Zeiten.
Ja. Also hier steckt sehr viel Nachtarbeit drin in diesem Projekt und ich habe ja die Möglichkeit schon an Wochenenden remote mich zu unterhalten. Also ich habe auch in der Zeit lang, sagen wir mal, wegen dem Haken bin ich keinen Kilometer mit dem Auto gefahren. Das habe ich alles remote gemanagt, also wir haben Zeichnungen ausgetauscht, wir haben uns Kamera-Sessions aufgesetzt und haben das dann gemeinsam reflektiert mit dem Ingenieurbüro, wo gibt es noch was nachzuarbeiten. Das habe ich versucht und da kommen natürlich auch sehr viele Erfahrungen durch meinen Job, so effizient wie möglich umzusetzen. Auf der anderen Seite war ich natürlich auch in Abhängigkeiten, wenn wir jetzt so überlegen mit dem Kartondrucken und mit den Zeiträumen und den Deadlines, die dort zur Verfügung standen, wirklich nachzuhaken, dass das auch passt, dass das stimmt. Sobald eins dieser vielen Kettenglieder nicht mehr termingerecht geliefert hat, ist ja das ganze Projekt schon wieder nach hinten gewandert. Dann waren die Kartons fertig, da war der Haken noch nicht fertig oder die Kartons waren geschnitten und die Druckerei war nicht fertig. Also all diese Dinge mussten koordiniert werden und das habe ich, ich weiß noch ganz genau, sind wir im letzten Jahr in Urlaub gefahren und ich habe, glaube ich, die ganze Zeit nur während der Urlaubsfahrt, meine Frau ist gefahren und ich habe hier während der Urlaubsfahrt diesen Haken irgendwie gemanagt, mit den unterschiedlichsten Teilprojekten telefoniert und die Feinabstimmungen gemacht. Also da war schon... es ist sehr viel Freizeit in diesem Haken drin.
Mhm. Ja. Ja, sich den Teig jetzt von Freizeit rühren zu lassen, ist ja vielleicht auch mal eine Erhellung. Ja. Ist nicht wirklich Edelstahl, es sieht nur so aus. Schön. Jetzt dieses Thema, also man auf Neuland geraten, ist ja etwas, wo so ein Gefühl von Einsamkeit auftaucht und man Orientierung sucht bei Beratern. Und da gibt es ja viele von und manche sind gut und manche gehen so, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es ist ja auch eine Lernkurve. Wie bist du da reingestolpert? Wie hast du es qualifiziert und wie hast du da die für dich Optimalen rausgefunden?
Ja, wie ich gerade sagte, so im Rahmen der unterschiedlichen Projektphasen wird so ein Projekt auch immer teurer, ne, wenn man da dran ist. Und da gab es dann Möglichkeiten, ich bin mal ein bisschen im KfW-Projekte, geförderte Projekte recherchiert im Internet. Da hat mich dann eins der Unternehmen mal ein bisschen drauf hingewiesen. Und so bin ich auf ein Starterpaket gekommen, dass die KfW eine Förderung bietet. Also es gibt auch Unternehmenskredite, dass man vielleicht monetär nochmal Unterstützung kriegt, dass man sich einen Kredit holen kann. Das war jetzt nicht so ganz interessant in der momentanen Situation in Deutschland oder in Europa, was die Zinsen anging. Aber ich habe dann so ein Starter-Package mir mal ausgesucht und habe hierzu das Projekt in Düsseldorf an der Handwerkskammer vorgestellt. Das war so ein bisschen ein Ausscheidungskriterium. Kann das vorstellen, wie sieht das aus? Da musste dann der Businessplan entsprechend erstellt werden und habe dann dort eine Förderung genehmigt bekommen. Das heißt 50-50, was ich einbringe in eins dieser Projekte, wird die Beratungsleistung dazu, wird dann von der KfW mit übernommen. Und dann ging die Auswahl der Berater los. Und da kann ich dir sagen, also das ist auch, ja, wie soll ich sagen, es gibt eine Menge an Beratern, die so draußen unterwegs sind, und die erste Frage ist erstmal, wenn man sich an sie wendet, ob das Geld da ist, ne? Also ob man sie auch bezahlen kann, ohne dass sie sich in dem Thema überhaupt ein bisschen auskennen und ohne auch, dass sie selber vielleicht abwägen, ob sie überhaupt was beitragen können. Jetzt möchte ich nicht schlecht über Berater sprechen insgesamt, aber...
Ach, wieso eigentlich nicht?
Möchte dir schon recht geben, das war eine Herausforderung, hier jemanden zu finden, der wirklich was zu beitragen kann. Ich bin mir auch heute noch nicht ganz sicher, ob ich ihn gefunden hatte. Das wird sich noch zeigen. Ja. Es war schon auch wieder ein Projekt, weil das waren auch schon wieder ein paar tausend Euro, die hier mit in die Schale geworfen wurden. Und es hat sich noch nicht ganz unter Beweis gestellt, ob es klappt. Darüber hinaus, also wie es halt so ist, jeden, den man involviert in so ein Projekt, natürlich, da wird natürlich dann auch Arbeitszeit reingesteckt, auch von den Beratern, was sie natürlich dann auch monetär ganz gerne abgedeckt haben möchten, oder kleine Unternehmen fragen. Ich bin ja so ein kleiner Starter, ich bin ja ein Newcomer, ne? So ein Newcomer auf dem Weg, Start-up-Company, und da haben natürlich die Unternehmen auch alle schon schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass man so ein Projekt angeht und dann vielleicht die Milestones nicht definiert waren, und dann haben die dann wieder ihre Gelder nicht gesehen. Also insofern, das ist eine große Vorsicht auf allen Seiten, also sowohl von mir als der Investor in dem Moment, ist es eine Vorsicht, ob ich was dann auch effizient da investieren kann, um was zurückzukriegen. Aber genauso gut für den Projektempfänger ist es die gleiche Situation. Der ist auch vorsichtig. Der muss auch gucken, kriege ich wirklich und ist das Budget überhaupt da beim Schimmel, um das hier umzusetzen. Also das war schon wirklich eine Herausforderung, da was zu finden, um mal da sicher zu gehen, dass das, was man investiert, dann möglichst dann auch irgendwann mal zurückkommt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob sich das gelohnt hat. Das wird sich noch zeigen.
Ja, Kostendeckung ist ja schon mal immer was Schönes, ne? Wenn man da hinkommt. Ja, ich meine, es ist ja oft so, dass dann, sag mal, so Pattsituationen, beide kreisen in ihrer Vorsicht um den heißen Topf und kommen am Ende aber oft nicht auf den Punkt, ne? Und haben dann in der Vorbereitung eigentlich schon viel Zeit und Energie und oft auch Geld verbrannt.
Halt. Wobei man macht halt seine Erfahrungen. Ja. Also das ist so, mir fiel oftmals, wenn ich mich mit Bekannten unterhalte, die ein Haus gebaut haben. Wenn sie das erste Haus fertig haben, sagen sie, ich würde jetzt gerne noch eins bauen. Dann haben die ihre Unternehmen kennengelernt, dann kennen sie ihre Partner, dann wissen sie, wer zuverlässig ist, und dann weiß man, mit wem man es zu tun hat. Und für mich ist das hier mit dem Haken letztendlich genauso. Ich habe ein Ingenieurbüro gefunden, da lege ich meine Hand für ins Feuer, da geht alles in Ordnung. Die sind wirklich zuverlässig, die liefern termingerecht. Wir verstehen uns, wenn wir miteinander telefonieren. Das ist eine ganz kreative Zusammenarbeit. Mit solchen Unternehmen kann man Projekte machen. Ich habe andere Unternehmen kennengelernt in dieser Phase. Da würde ich sagen, lass die Finger davon. Das habe ich dann halt gelernt. Ne? Und so, das ist ein Reifeprozess.
Mhm. Ja, klar. Ja, kann man eigentlich auch schwerlich vorher erklären. Ne? Also ein Problem, was ich eigentlich immer kann, also diese Welt ist ja sehr arbeitsteilig, ne? Viele Spezialgebiete, die eigentlich immer kleiner werden, mit immer tiefer gehendem Wissen. Und wenn ich irgendwas selber nicht kann, dann bin ich ja gezwungen, jemanden zu beauftragen. Aber eben weil ich es selber nicht kann, kann ich dessen Arbeit ja kaum im Vorfeld qualifizieren oder wie sie sich hinterbewähren wird. Und das erfordert dann einfach wieder eine Menge Vertrauen. also es ist ein Dilemma und es ist eigentlich irgendwie gar nicht wirklich auszulösen. Aber letztendlich gehört ja auch ein bisschen Instinkt dazu, dann das Richtige mit den richtigen Menschen zu tun. Ne?
Und sicherlich auch Glück.
Ja, auch das.
Ja, sicherlich auch Glück.
Mhm. Ja, zündet Kerzen an, dass es alles gelingt.
Das ist natürlich, das ist ja wie, sagen wir mal, auch wie in meiner IT-Arbeit. Es ist immer schon so, dass man mal Projekte oder Projektabschnitte aus der Hand geben muss und das nur noch moderieren kann, weil man die Kompetenz einfach nicht mehr hat an der Stelle. Und dann muss man sehen, dass man von vornherein die entsprechenden Kennzahlen oder Milestones definiert, um es prüfbar zu machen. Und das muss man halt gemeinsam in einem offenen Gespräch, wenn man so ein kleines Projekt initiiert, ganz transparent miteinander abstimmen. Aber immer auch hier, also jetzt zum Beispiel der Karton, die Herstellung des Kartons, wird er stabil genug sein? Ja, Herr Schimmel, und damit können Sie den dann auch verschicken. Ob es dann wirklich geht, das weißt du erst, wenn der Karton hinterher bei dir auf dem Tisch steht. Ne? Ja. Da war ich schon auch in Abhängigkeiten. Und ich meine, der Karton wird nicht mal eben gedruckt für 50 Cent, sondern der wird gedruckt und geschnitten in einer Charge, die schon gleich wieder 2.000 oder 3.000 Euro kostet. Ja. Wenn es klappt, ist okay. Wenn nicht, hast du eine Menge Altpapier produziert.
Ja, ja.
Auf der Aussage, Herr Schimmel, das wird schon gehen. Ja, also das meine ich nur. Also da gehört dann schon auch Glück dazu. Und dann kam der Karton und dann passte das. Und dann ist auch erstmal wieder gut, weil du froh bist, dass wieder ein Teilabschnitt an diesem Haken dann doch schon wieder weitergegangen ist. Ne?
Super. Gibt es denn Fehler, die dir unterwegs passiert sind, wo du im Nachhinein, also mal so ein Beispiel, wo im Nachhinein hätte ich da mal genauer hingeguckt oder eigentlich hätte ich es ja wissen müssen?
Sagen wir mal, das sind so ein paar Dinge, die weiß man eigentlich am Anfang. Das hört man auch immer wieder, wenn man sich so ein bisschen recherchiert, worauf muss ich aufpassen als Jungunternehmer? Dann steht immer drauf, pass auf, was deine Kennzahlen angeht. Ja. Also wo fließt dein Geld hin und was kriegst du zurück? Das weiß man. Jeder sagt das und überall steht das geschrieben. Aber man denkt, nee, das habe ich schon im Griff. Und das ist so ein bisschen das, was dann passiert. Ich wusste auch am Anfang, dass eine Patentrecherche notwendig sein wird. Und ein Namenseintrag von der Firma zum Beispiel, so ein geschütztes Warenzeichen, wird notwendig sein. Letztendlich aber die Kosten, die das produziert hat, die hatte ich nicht, sagen wir mal, nicht wirklich nicht ordnungsgemäß und nachhaltig genug erfasst am Anfang in der Kalkulation. Also insofern muss ich sagen, ist das Projekt monetär größer geworden, als ich es am Anfang eingeschätzt hatte. Und da muss ich sagen, es hätte mir eigentlich nicht passieren sollen. Weil eigentlich weiß ich das. Ich arbeite im Bereich Business Intelligence und ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als mich mit Kennzahlen von Unternehmen auseinanderzusetzen. Bloß die Kennzahlen hier habe ich einfach ein bisschen anders bewertet, weil es waren ja meine. Und denen habe ich einen gewissen Freiheitsgrad zugelassen. Und im Nachhinein würde ich sagen, also wenn mich jemand fragen würde, Thomas, worauf musst du achten? Ich würde sagen, darauf musst du achten.
Ja.
Darauf musst du achten. Wo fließt dein Geld hin? Was kommt zurück? Wie sehen die Zeitfenster aus? Wie viel musst du vorfinanzieren und wann kommt was zurück? Das ist die größte Herausforderung. Da, beim Partner und wenn man zusammenarbeitet, da geht immer mal was schief. Okay, ich habe auch, also ich sage ja, mit Partnern zusammengearbeitet, die ich mittlerweile wieder verlassen habe. Das würde ich dann auch nicht nochmal machen. Aber das ist, wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber das andere, das hat man wirklich selber zu beeinflussen. Und da muss man vorsichtig sein. Mhm. Vorsichtiger, als ich es war.
Ist da nicht auch immer ein bisschen die Gefahr, sich selber zu betrügen? Also mit zu optimistischen Erwartungshaltungen und Überschätzung der Möglichkeiten?
Ja, wenn man sagt, man geht kreativ und man überwindet hier gewisse Einschränkungen und nutzt die Freiheitsgrade aus, dann gehört das natürlich mit dazu. Dann erkaufst du dir ein bisschen deine Freiheit durch
Hoffnung.
durch Hoffnung.
Ja, eigentlich.
Oder vielleicht auch durch eine kleine Lüge dir selber gegenüber, die man aber dann wegstecken kann. Dann sagt man, ist nicht so. Und dann hinterher irgendwann holt einen das dann ein. Deswegen meine ich, das war schon, also da muss man wirklich. Ich habe natürlich auch alles ganz alleine gemacht. Da passiert sowas auch mal. Das ist dann Stimmungslage, dann funktioniert was gut. Dann sagt man, okay, wenn das geklappt hat, wird das nächste auch gut klappen. Das überschneidet sich dann so ein bisschen. Ja, aber ich in der Reflexion heute würde ich sagen, dass Thomas, da warst du nicht ganz sauber an der Stelle. Das kannst du besser.
Ja? Ist ein Thema bei dir noch, und das ist halt diese Lebensmittelsicherheit. Du hast ein Gutachten anfertigen lassen, dass dein Produkt, der Chimhook, unbedenklich ist. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil wenn man sich das Originalteil anguckt, wo man dem Verdauungssystem ja in gewisser Weise auch Kunststoff zumutet, was ja eigentlich standardmäßig von dem großen Unternehmen KitchenAid geliefert wird, steckt dahinter ja wahrscheinlich auch eine Überlegung, das zu tun, ne?
Also erstmal, ich bin ja schon ein bisschen Fan von KitchenAid, ne? Ja. Der hat eine Schwäche, der alte Haken oder dieser Originalhaken, aber ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, diesen Haken zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Dass sie das überhaupt dürfen, weiß ich nicht.
Die Kunst ist, die sprechen einfach nicht drüber.
Oder sie sprechen eine andere Sprache, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht er auch am Anfang, wenn er frisch ausgeliefert wird und vielleicht auch nicht in der Spülmaschine war. Ich muss jetzt auch vorsichtig sein, was ich sagen darf oder was ich hier sage. Bei manchen Zubehörteilen steht halt drin, bitte nicht in die Spülmaschine, was für mich jetzt zur heutigen Zeit überhaupt kein Thema mehr sein dürfte. Im Umgang mit Werkzeugen innerhalb der Küche, finde ich, muss das in die Spülmaschine können, außer ich habe was aus Holz oder vielleicht ein Messer, da weiß man, dass man da ein bisschen vorsichtig sein soll. Für mich mit dem Knethaken, also waren das ja alles keine Themen. Aber das ist auch so eine Sache, die kam dann im Laufe des Fertigungsprozesses. Das habe ich mir jetzt auch nicht so einfallen lassen, sondern das ist Voraussetzung dafür, dass man Lebensmittelzubehör verkaufen darf überhaupt in Deutschland und in Europa. Muss das geprüft sein. Also haben wir in diesem Fall einen Fresenius-Prüfauftrag erteilt und dann wird das in Säure gelegt und ganz speziell behandelt, gaschromatografisch untersucht, welche Bestandteile lösen sich und was ist in dem Edelstahl da drin und welche Legierung hat sich der Schimmel da ausgesucht. Also wurde alles geprüft, haargenau geprüft. Ich habe ein recht umfangreiches Zertifikat jetzt erhalten, dass dieser Haken also lebensmitteltauglich ist und auch verkauft werden darf. Anderes Thema, was noch dazu kommt, auch so eine Sache, an die man am Anfang nicht denkt, eine EAN-Nummer muss da drin sein. Da musst du auch wieder einen Antrag machen oder überhaupt die Möglichkeit haben, eine EAN-Nummer zu führen als Unternehmen. Das ist sowas wie eine ISBN-Nummer, eine eindeutige Nummer, weil erst dann können es Unternehmen in ihren Systemen einpflegen und können den Haken verkaufen. Aha. Sonst hätte jetzt die Firma Duwe diesen Haken gar nicht ins Programm aufnehmen können. Die brauchen eine EAN-Nummer. Also auch das nochmal so eine Sache. Also Lebensmittelzertifikat, hat am Anfang keiner dran gedacht, dass man das braucht. EAN-Nummer, auch wieder mit Kosten verbunden, hat auch keiner dran gedacht, dass man das braucht. Aber im Rahmen der Nachhaltigkeit war es mir natürlich sehr wichtig, das zu untersuchen, wie sich dieser Haken jetzt im Lebensmittelumfeld präsentiert. Und zum Beispiel, wenn wir sagen über Edelstahl, jetzt sehen wir hier, der Edelstahl glänzt, das ist das Nickel, das den Edelstahl glänzen lässt an dieser Stelle. Ne? Ja. Und dann gibt's natürlich das Thema Nickelallergie und Lebensmittel. Da gibt's eine ganz, ganz große Gruppe an Leuten, die eben Nickelallergien haben, die vorsichtig sein müssen. Ja. Jetzt kommt halt darauf an, wie viel Glanz darf ich drin haben und wie viel Nickel darf rauskommen aus so einem, Edelstahl, wenn der jetzt eine Zeit lang einen Sauerteig rührt oder in Zitronensäure liegt oder wie auch immer. Ja. Also das sind Themen, mit denen wir hier uns intensiv beschäftigt haben, mit Fresenius gemeinsam erarbeitet haben, was darf drin sein. Und jetzt der Haken hat wirklich nur einen Prozentsatz von dem erlaubten, in Deutschland und Europa erlaubten Nickel-Diffusion nach außen, wenn er eine gewisse Zeit lang in der Säure liegt. Mhm. Also sind alles Themen, mit denen wir uns hier intensiv beschäftigt haben.
Ja, das ist halt dann diese Breite, ich meine, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, ne? So eins kommt zum anderen. Und ja, dann der eigene Anspruch, den man noch damit verbindet, ne? Und dann wird es halt immer mehr.
Am Anfang war es ja so, ich dachte, die Nuss ist geknackt, wie ich vorhin gesagt habe, als wir den Bajonett gefräst haben und der an die Maschine gepasst hat. Im Nachhinein dann ging es los.
Dann ging's erst
das
los.
Waren 5% von dem ganzen Projekt. Ja. Ja, ich sagte, das nächste war dann die Kartonverpackung, das nächste war die Fresenius-Prüfung und alles andere. Und dann kommt ja noch Marketing, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Da kommen noch so viele Themen. Ganz anders. Das Projekt entwickelte sich letztendlich in vielen Teilbereichen am Ende viel breiter als am Anfang vermutet.
Also du hast gerade schon angesprochen, dieses Also jetzt sind wir jetzt relativ weit in der Produktion, in Verpackung, in Begutachtung, in Schutz, in all diese Dinge haben wir jetzt hinter uns. Jetzt ist so ein nächster Schritt Absatzmarkt. Für wen überhaupt? Wie viele gibt es? Wohin? Wer hilft mir? Wie baut man so einen Vertriebskanal auf? Du erwähntest ja anfangs, dass du mit der Firma Duvel da zumindest erstmal hat man dir gesagt, schau, hier ist die Möhre, wenn du in diese Richtung läufst, kannst du mal reinbeißen. Das hat sich wohl auch stabilisiert, ne? Das ist eine Beziehung, die heute noch da ist, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Wie quantifizierst du das? Wie beginnt sowas zu leben? Vielleicht mal aus der Ecke.
Nachdem wir dann die Fresenius-Gutachten ja erstellt hatten und der Haken letztendlich im Karton verpackt war oder wir eine Möglichkeit gefunden hatten, das entsprechend konfigurieren zu lassen und versenden zu lassen, hatte ich dann den ersten verpackten Haken mal dem Herrn Hölge geschickt von Duwe, woraufhin ich glaube, nach dem Erhalt, 10 Minuten später, hat er die erste Bestellung an mich rausgegeben, hat gesagt, alles klar, das ist genau so, wie ich es haben wollte und das machen wir jetzt. Die Bestellung war so groß, dass ich in verschiedenen Charten es habe erstmal herstellen lassen müssen. Ja. Also so schnell ging das bei mir jetzt auch wieder nicht, dass ich sagen konnte, okay, ich habe hier es ist eine große Menge an Haken stehen, die ich mal schnell rausschicke. Das haben wir dann aufgeteilt in 2 Chargen und die sind dann auch geliefert worden. Also das lief dann auch, wobei ich... wenn der Haken da ist, dann weiß ja noch keiner, dass der Haken jetzt dann auch auf dem Markt zur Verfügung steht. Es ist die Frage, wie kann ich den ganzen KitchenAid-Nutzern und vielleicht auch den frustrierten KitchenAid-Nutzern mitteilen, dass ich diesen Haken habe.
Ja, die Selbsthilfegruppen muss man finden.
Die Selbsthilfegruppen musst du finden oder wie kommuniziere ich das nach außen? Also ich habe da eine Webseite machen lassen von der Firma Jim Hook, die dann mittlerweile gegründet worden ist. Das eingetragene Markenzeichen haben wir kommuniziert. Ich habe aber mit Herrn Hölge und der Firma Duwe da wirklich einen digitalen Profi an der Seite mit seinem Webshop, ist das sehr schnell alles nach außen kommuniziert worden. Also wenn man den Haken, Edelstahlhaken KitchenAid oder Jim Hook irgendwo googelt, kommt man sofort auf den Haken. Also das hat sehr gut geklappt. Da muss ich sagen, da hat man dann also wirklich gesehen, dass man es mit einem Profi zu tun hat. Des Weiteren, für mich habe dann so ein bisschen, wir hatten jetzt über Weihnachten ein bisschen die Werbetrommel angeworfen. Dann habe ich mal in Facebook, das habe ich auch recherchieren lassen, da habe ich eine Digital-Marketing-Firma mir an die Seite geholt und habe ein Projekt initiiert, dass sie mir gerne sagen möchten, wie wir doch die Haken, die jetzt da auf dem Lager liegen oder verkaufsfertig sind, wie wir das nach außen kommunizieren können, dass die Haken da sind. Aber unterschiedliche Strategien dann abgewogen und haben uns im Prinzip darauf geeinigt, dieses Thema Digital Marketing auf Facebook anzugehen. Und an der Stelle habe ich jetzt da an Weihnachten mir ein paar Gruppen ausgesucht, identifiziert und habe dort den Teilnehmern mal kommuniziert, die eben interessiert im KitchenAid-Umfeld sind. Das ist eine Gruppe Küchenplausch und Backen mit der KitchenAid und wo sich die Nutzer eben alle austauschen über Stärken und Schwächen der KitchenAid, über den Umgang oder wo kann man Kochkurse machen mit der KitchenAid gemeinsam. Das ist ja schon ein bisschen Thema. Wie funktioniert das Werkzeug? Wie setze ich das Werkzeug am effizientesten ein? Nehme ich die kleine Maschine? Nehme ich die große? Welches Werkzeug nimmst du denn für welche Anforderungen? Das wird alles in diesen KitchenAid-Gruppen ausgetauscht. Und ich muss sagen, es ist ja jetzt, wo ich da auch Teilnehmer bin, ein wirklich sehr schönes und harmonisches Dazulernen gemeinsam innerhalb der Gruppen und mit den Gruppen, macht also wirklich auch Spaß, habe ich jetzt auch für mich kennengelernt, habe aber diese Gruppen auch genutzt am Anfang, um das zu kommunizieren, dass es diesen Haken gibt. Und habe dann über Weihnachten eine Verlosung initiiert, habe die Teilnehmer aus diesen Gruppen, und das ist eine große Zahl an Teilnehmern, also große Zahl, jetzt ein paar tausend KitchenAid-Nutzer, mal gebeten, wenn sie Lust haben, daran teilzunehmen, mir mal ein Foto ihrer KitchenAid zu schicken und fertige Backresultate zu schicken. Und ich habe dann also dadurch auch die Möglichkeit gehabt, das immer wieder zu kommunizieren. Noch 6 Tage, noch 4 Tage, schickt uns unsere Bilder, schickt mir eure Bilder, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und ich habe also ein so hohes Interesse an Interesse bekundet bekommen von den Teilnahmen an diesem KitchenAid-Haken, dass sie teilnehmen wollten an dieser Verlosung, dass mir manche an meine persönliche E-Mail zu Hause, ich weiß gar nicht, wie die recherchiert haben, eine E-Mail geschrieben haben, hallo Herr Schimmel, hier nochmal mein Foto und hier nochmal bitte, ich möchte auch teilnehmen, hat sie das wirklich alles erreicht, klappt das da auch mit dem Facebook? Also ich war selber überrascht, über mehrere, also im Prinzip meinen ganzen Weihnachtsurlaub hier am Rechner gesessen und jetzt diese Verlosung organisiert, damit auch alles mit rechten Dingen zugeht, dass mich auch alle erreichen, dass ich auch alle erreiche. Und nachdem dann diese verlosten Haken rausgeschickt worden, habe ich also auch äußerst positives Feedback bekommen von den Teilnehmern, die dann in den KitchenAid-Foren wieder auch den anderen Teilnehmern kommuniziert haben, wie sie doch beeindruckt sind, dass es überhaupt so einen Haken gibt. Mhm. Der Haken steht ja bei Amazon jetzt zur Verfügung, den kann man in einem eBay-Shop kaufen. Und auch das wird jetzt gar nicht mehr von mir nach außen kommuniziert, sondern sagen wir mal, da läuft gerade so eine Welle durch die Foren im Austausch der Nutzer, wo ich äußerst positives Feedback innerhalb dieser Foren bekomme, wo ich sage, das war eine Sache, das war gut recherchiert von dieser Agentur und das ist jetzt auch im Moment so der Weg, wie wir sagen, das muss ich ein bisschen rumsprechen und dieser Haken muss, da findet gerade so ein Austausch statt und ich warte jetzt mal ab, also da hat sich was getan und ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber ich bin mir recht sicher, dass sich durch diese Aktion und diese Marketingaktion da recht viel getan hat. Mhm. Ansonsten die nächsten Schritte, wie du sagst, was machst du jetzt? Ich bin jetzt dabei, einen Direktvertrieb in Deutschland zu implementieren. Also ich habe die ersten Ansprechpartner, die dann wirklich mit dem Haken in die KitchenAid-Unternehmen fahren und dann dort den Haken auf den Tisch stellen und sagen, hier eine Innovation für KitchenAid.
Also du betreust damit im Grunde ein Händlernetz dann?
Ich beginne gerade das Händlernetz anzugehen. Ja.
Okay.
Nur durch Zufall habe ich, also da kam dann auch Feedback innerhalb der Weihnachtszeit jetzt. In dem Facebook-Forum hat man mir gesagt, ja, da haben die geschrieben, guck mal, da ist ein schöner Weihnachtsstand in Kempen, gibt es eine Firma, die ein ganz tolles Geschäft hat, geht doch da mal hin, guckt euch das mal an, mitten im Weihnachtsmarkt. Nur durch Zufall hatte ich dann mal angerufen, den Herrn dort gesprochen, habe gesagt, hier, es gibt einen Edelstahlhaken, war total begeistert, dann bin ich da an Weihnachten, an einem Samstag mal hingefahren, habe den Haken vorgestellt, hat er auch direkt geordert. Bei mir. Also nur mal so, ne? Mhm. Das ist ganz am Anfang. Wir sind jetzt wirklich, den Haken gibt es ja erst seit 3 Monaten jetzt so auf dem deutschen Markt. Wir sind ganz am Anfang. Aber die Resonanz dazu ist im Moment sehr positiv.
Mhm. Ja, das Kind spielt Klavier. Aber komm, lassen wir laufen, ist egal. Jetzt ist es ja eigentlich so, dass du mit dem Haken ja ein Stück Ewigkeit quasi geschaffen hast. Also der neigt ja jetzt eher weniger zum Kaputtgehen, kann man sagen. Und das Thema, dass Produkte sich selber überflüssig machen, um der Nachfolgegeneration wieder Platz zu schaffen, ist ja etwas, worunter diese Welt schon leidet, ne? Ist jetzt aus deiner Sicht damit zu rechnen, dass du jetzt irgendwie so eine Kurve, also die halt hochgeht, bis der Bedarf gedeckt ist und dann wieder versandet? Oder wie glaubst du das? Also wie siehst du das, diese Zukunft dieses Projektes insgesamt?
Ich würde da auf deine Frage ein klares Ja antworten. Hm. Also wer den Haken einmal gekauft hat, der kauft keinen zweiten mehr. Hm. Jetzt müssen wir jetzt als Unternehmen, Jim Hook als Unternehmen mal irgendwie darüber nachdenken, gibt es Innovationen, können wir vielleicht was verändern oder weitere Innovationen implementieren. Aber es ist wirklich so, dass jemand, der diesen Haken gekauft hat, nicht wegen dem Haken nicht nochmal wiederkommt. Mhm. Was anders war bei den Ursprungs-KitchenAid-Haken, wobei die Händler, mit denen ich ja zwischenzeitlich spreche, mir alle sagen, man hat nichts davon, wenn ein Kunde wiederkommt, weil er ein Problem hat.
Ja.
Ja, das ist ja unschön. Man möchte ja lieber den Kunden zufriedenstellen und ihn nicht mehr wiedersehen. Also und das wird jetzt gerade umgesetzt mit dem Haken. Mhm. Aber die Kunden sind dann an der Stelle erstmal sehr zufrieden und werden wegen einem Haken nicht wiederkommen.
Mhm. Ja, es ist doch eigentlich, ich meine, eingangs sagtest du ja, die Welt ein Stückchen besser machen, als sie vorher war. Das ist ja ein schöner Inhalt und eine schöne Spur, die man hinterlässt. Es sieht so aus, als wenn es dir gelingt, ne?
An der Stelle auf jeden Fall. Ja, an der Stelle auf jeden Fall hinterlassen wir das und setzen das auch so um. Also vielleicht, wenn wir, meine Motivation, ich hätte nie geglaubt oder mein Traum war irgendwann zu sagen, Mensch, wird es denn irgendwann mal möglich sein? Und das war ziemlich genau heute vor einem Jahr, dass ich gedacht habe, wird es möglich sein, dass du irgendwann bei Amazon entweder Jim Hook eingibst oder Edelstahl Knethaken KitchenAid und dann mein Haken dort erscheint. Mhm. Das war so, und das auf jeden Fall habe ich geschafft, weil so weit sind wir. Der Duwe hat den Haken da drin bei Amazon, da steht Weltneuheit, Jim Hook, der Knethaken für die KitchenAid. Das auf jeden Fall geschafft, jetzt innerhalb von einem Jahr. Ein bisschen Vorlaufzeit hatten wir ja, habe ich ja vorhin gesagt, da mit dem Aufsetzen und dem Einführen der Serienproduktion, mit dem Ingenieurbüro und dem Karton, das war ein langer Weg. Aber nachdem wir ihn hatten, jetzt wirklich nach einem Jahr zu sagen, wir haben das geschafft und wir sind soweit, das auf jeden Fall ist geschafft. Das ist umgesetzt und ist geschafft.
Hm. Ja. Ist denn noch genug Druck im Thomas, dass da noch was hinterherkommt? Oder konzentrierst du dich jetzt einfach auf den Aufbau des Vertriebs und siehst einem friedlichen Ruhestand entgegen?
Der Aufbau des Vertriebs, das ist ja, der läuft ja gerade, damit starten wir gerade. Sagen wir mal, die Bogen sind gespannt und noch nicht alle unterwegs, die Pfeile fliegen noch nicht alle, da ist sehr viel Druck dahinter, das ist jetzt das Nächste, wirklich das Allernächste und die nächsten Innovationen sind auch schon implementiert. Du hast ja vorhin gesehen, die ersten Schneebesen aus Edelstahl, die erwartet werden, also Kunden in Amazon haben mir schon zurückgeschrieben, als Bewertung wird es denn vielleicht auch mal einen Schneebesen geben. Also das Projekt läuft jetzt auch schon seit einem halben Jahr. Ich habe ja gesagt, es macht dann Spaß, wenn man Partner hat, mit denen man weiß, dass man gemeinsam arbeiten kann. Mhm. Und so wie das zweite Haus, das ich vorhin angesprochen hatte, ist jetzt der Schneebesen in der Arbeit und das wird das nächste Projekt sein.
Mhm. Das läuft. Ich glaube, da besteht schon echter Bedarf da draußen, ne?
Da besteht Bedarf. Ich habe äußerst positives Feedback schon von auch in den KitchenAid Foren, da hatte ich das mal angeschrieben und mal die ganzen Nutzer, die den Edelstahl-Knethaken haben, haben gesagt, dass man eigentlich jetzt wirklich interessiert dran wäre, so ein Package zu kaufen. Zwei Stück in einem Package, also gar nicht mehr machst du Edelstahl oder machst du Schneebesen, sondern mach doch einfach eine Edelstahlkomponente oder eine Premium-Komponente für KitchenAid an Zubehör. Ich habe hier schon Feedback bekommen von Bäckereien, die gesagt haben, leider gibt es das für KitchenAid nicht, das hätten wir ja alles gerne aus Edelstahl. Mhm. Also auf das Foto, das ich da mal rausgegeben hat, habe ich sehr gutes Feedback bekommen und das ist das Nächste. Und ich bin insgesamt, also die Luft ist nicht draußen, insgesamt noch nicht fertig, weil ich denke, das Anbieten von Premium-Zubehör für auf dem Markt etablierte Werkzeuge ist vielleicht eine Sache, die man verfolgen kann. Das ist so ein bisschen das, da denke ich gerade drüber nach. Und wenn ich ja anfange, über was nachzudenken, meistens setze ich es letztendlich dann auch um. Mhm. Ja, mal gucken. Es ist noch nicht fertig, aber da ist noch eine Menge Power dahinter. So wie ich Zeit habe, ich muss ja halt auch sehen, wie du weißt, das ist ja wirklich alles nebenher, aber so wie ich Zeit habe und wie sich das etablieren lässt, mache ich das.
Ja, schön, jemanden zu erleben, der seinen Druck auf die Straße bringt, in diesem Fall in Edelstahl umsetzt und damit ja auch erfolgreich wird. Also es fühlt sich alles so an, als wenn es auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und ich meine, dass es überhaupt bis hierhin geschafft hat, ist ja eine ganz tolle Leistung. Und vor allem so nebenher, ne? Und ja, wo auch dein ganzes Umfeld sich ja mit einbringt und dich trägt und darin fördert und bestärkt. Das macht Spaß, schön hier zu sein. Insbesondere unter dieser wundervollen Klavierbegleitung deines Sohnes. Das weiß er nicht, das spielt er ein, aber ich finde das ist ganz nett.
Ja. Schön, schön.
Ja, ich habe hier einen abgearbeiteten Zettel vor mir, Thomas. Möchtest du denn noch eine Botschaft für die Ewigkeit im Internet hinterlassen?
Ja, ich würde, also sagen wir mal hinterlassen, ich würde gerne vielleicht einfach so wenn jemand Lust hat, meinem Beispiel zu folgen und für sich erkennt, dass es da was gibt, was man vielleicht verändern könnte oder besser machen kann. Ich würde an der Stelle einfach den nach draußen gerne sagen, wenn ihr Ideen habt, dann macht's.
Ja, ich habe mal so ein Schild über einer Tür gesehen, darauf stand einfach machen.
Einfach machen.
Oder anders formuliert, einfach machen. Also sich es einfach machen. Ne? Also es ist diese zwei Wörter, die haben viel geheilt. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir.